Ich bin Gott sehr dankbar für den Gottesdienst heute Morgen, weil ich heute nicht so einen einfachen Start in den Tag hier habe und mich all die Zeit, die wir jetzt schon hier haben, mit dem gemeinsamen Lobpreis und mit dem gemeinsamen Gebet wirklich, wirklich wollte hat. Und ich habe merken dürfen, dass Gott am Werk ist, wenn wir gemeinsam zu ihm kommen, Gemeinschaft haben mit ihm. Und ich bin sehr gesegnet durch eure Gemeinschaft. Danke. Und ich möchte Gott die Ehre geben dafür. Und ich möchte beten für die Predigt, dass er mir und uns allen hilft. Herr Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du durch dein Wort redest und uns beschenkst und uns stärkst und auferbaust und ermahnst und korrigierst. Ja, dass du einfach Lehrbar gibst. Ein Lehrbar, das Freude findet an dir. Und Geborgenheit und Sicherheit und Gewissheit. Und ich will dir Danke sagen für deinen Gottesdienst jetzt. Und dass du schon wirksam gewesen bist. Und jetzt so wirkst durch dein lebendiges Wort. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst beim Prediger. Weil ich brauche deine Hilfe. Und dass du uns allen hilfst zum Hörer. Weil wir alle brauchen deine Hilfe. Und dass du unsere Herzen auftust, Herr, und wir empfangen, was du uns schenken möchtest heute Morgen. Danke, dass du gut bist. Und wir preisen dich und schauen auf dich gemeinsam, Jesus. Amen. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe Der Lauf deines Lebens. Und wir werden heute mit Römer 8 uns beschäftigen. Und so lade ich euch ein, Römer Kapitel 8 aufzuschlagen in euren Bibeln. Und mitzuschauen. Über Römer 8 gibt es sehr, sehr viel zu sagen, was heute gar nicht in eine Predigt passen kann. Aber was ich gleich am Anfang vorwegnehmen möchte, ist, dass kaum ein anderes Kapitel in der Bibel so viel Gewissheit, so viel Zuversicht, so viel Hoffnung, so viel Geborgenheit und so viel Sicherheit birgt wie das 8. Kapitel des Römerbriefs. Es sind so viele Juwelen in diesem Kapitel, die wir gar nicht alle heute Morgen bergen können. Ermutigungen, tröstliche Kostbarkeiten finden wir in Römer 8, von denen wahrscheinlich sofort welche jetzt uns einfallen, oder? Und in Erinnerung gerufen werden. Wohlbekannte Verse wie: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ist das nicht eine herrliche Wahrheit? Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Aber, Vater. Vers 14. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Vers 18. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Vers 28. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Vers 31. Oder der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Vers 32. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8 ist eine wahre Goldgrube an Gewissheit, Zuversicht, Hoffnung, Geborgenheit, Sicherheit. Und darum brauchen wir Römer 8, um durchzuhalten auf unserem Weg in die Herrlichkeit. Und deswegen schließen wir diese Predigtreihe mit drei Predigten aus Römer 8 ab. Und einmal Römer 8 lesen, das reicht ja nicht, oder? Ich kann nicht einmal Römer 8 lesen und mir dann denken, so Stefan, jetzt bist du parat, jetzt hast du alles intus, du weißt, was dort steht, du kennst die Verse, passt, kannst einen Haken setzen. Nein, einmal lesen reicht nicht. Wir brauchen Römer 8 immer wieder vor Augen geführt, weil es eine Realität in unserem Leben gibt, die uns immer wieder ins Wanken bringt, als Kinder Gottes, oder? Was unsere Gewissheit, Zuversicht, Hoffnung, Geborgenheit und Sicherheit betrifft, bringt uns eine Sache immer wieder mal ins Wanken, und zwar ist es unsere Sünde, oder? Als Kinder Gottes. Und ich sage das nicht gern, aber es ist dennoch wahr. Vor euch steht ein waschechter Sünder, der gerade an einem Haufen waschechter Sünder und Sünderinnen in die Augen schaut. Nagende Eifersucht oder schwerende Ablehnung, stolze Einbildung, unehrliche Motive, egoistische Impulse, aufbegehrendes Verlangen, gottlose Gleichgültigkeit, lieblose Einstellungen, verurteilende Gedanken, ungute Gewohnheiten, gebetslose Tage. Das sind alles Dinge, die wir da finden in unserem Lehrbuch, oder? Als Gläubige. Als Christ, als Kinder Gottes. Und manchmal denken wir vielleicht, es lohnt sich vielleicht gar nicht weiter zum Laufen. Im Angesicht von unserer Schuld und Sünde. Und wir brauchen Römer 8. Wir brauchen Römer 8 als Realität in unserem Leben, die der Realität unserer eigenen Sündhaftigkeit, unserer eigenen gefallenen, sündhaften Natur gegenübergestellt ist. Wir brauchen das. Wir brauchen die Realität von Römer 8, die unserem Leben nach dem Fleisch, so wie Paulus es nennt, in dem Kapitel gegenübergestellt ist. Damit man nicht aufgebend, damit man nicht den Mut verlieren oder die Gewissheit oder die Sicherheit oder die Geborgenheit, die man hat in Christus. Wie lautet die Antwort auf die Realität, dass wir auf der einen Seite Kinder Gottes sind, auf der anderen Seite mit dieser sündhaften Natur so kämpfen? Was ist die Antwort auf diese Zerrissenheit, die wir alle kennen, die uns alle ins Wanken bringt? Die Antwort ist Römer 8, 1 bis 17. Und die Antwort lautet, unser Lehrer im Geist. Das ist die Antwort. Römer 8, 1 bis 17. Unser Leben im Geist. Und unser Leben im Geist, das der Paulus uns da vor Augen führt, ist nicht ein sündloses Leben. Der Paulus ist nicht unrealistisch. Aber es ist erlebbar, in der wir unserer Sünde und Sündhaftigkeit nur hilflos ausgeliefert sind. Das ist der Unterschied. Das Leben im Geist ist erlebbar, das nicht sündlos ist, aber es ist erlebbar, das gleichzeitig bedeutet, wir sind unserer Sünde nicht hilflos ausgeliefert, sondern es ist Veränderung möglich. Paulus hat in Kapitel 7 gezeigt, dass das Gesetz Gottes allein uns nicht helfen kann. Wir können probieren, mit 1000 Regeln uns von Sünde fernzuhalten. Und es gibt Leute, die das probieren. Mit 1000 Regeln. Aber es funktioniert nicht. Die Pharisäer haben das auch probiert. Und es gibt unendlich viele Leute, die das probiert haben und immer noch probieren. Was wir haben, ist Erlebe im Geist. Das ist die Antwort. Und der Heilige Geist wird in diesen 17 Versen 15 Mal erwähnt. 15 Mal.
Und in der Mitte von dem Abschnitt, den wir heute anschauen, stellt der Paulus diese Realität unseres Lebens im Geist, unsere Erfahrung mit unserer sündhaften Natur, unserem Fleisch, wie der Paulus sieht, stellt er das gegenüber. Und schon in Vers 9. Vers 9 ist die Realität. Ihr aber seid, und das sagt der Paulus zu uns Christen, zu den Römern damals, zu uns heute, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Luther übersetzt, da wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Umkehrschluss. Wer zu Jesus gehört, hat der Geist. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Da wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Und das bedeutet, dass wir unserer sündhaften Natur nicht mehr hilflos ausgeliefert sind, weil wir den Geist Gottes bekommen haben. Und zwar jeder, der zu Christus gehört. Wir haben Leben im Geist und dreimal erwähnt der Paulus, dass der Heilige Geist in uns wohnt, in diesen Versen 9 bis 11. 15 Mal ist der Geist insgesamt erwähnt in diesen 17 Versen und das ist, was der Paulus uns klar machen will. Wir haben Leben im Geist und das hat vier wunderbare Konsequenzen für uns. Waschechte Sünder in unserem Leben. Und die vier Konsequenzen schauen wir uns jetzt an. Aus Kapitel 8, Verse 1 bis 17. Erstens, das Leben im Geist verwirklicht in uns die Freiheit, die wir in Christus haben. Und da schauen wir uns die ersten vier Verse an. Und ich lese die ersten vier Verse. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Da Paulus zeigt uns hier zwei wunderbare Konsequenzen aus dieser Freiheit, die wir im Geist haben, durch das Evangelium. Erstens, wir sind frei von den Konsequenzen meiner Schuld. Frei von, mit anderen Worten, der Verdammnis. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Egal wie viel du heute noch sündigst oder morgen. Oder in deinem Leben, es gibt keine Verdammnis mehr für dich und für mich. Weil wir in Christus sind. Ich bin schuldig, aber frei. Das ist die atemberaubende Realität eines gläubigen Christen. Ich bin schuldig, aber ich bin frei. Durch das, was Jesus da hat. Der Paulus erklärt es denn mit so in Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Das ist ein Mundvoll, gell? Wenn man das so sieht. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von Sünde und Tod. Was meint der Paulus damit? Wenn er sagt, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Was hat mich frei gemacht von Sünde und Tod? Der Paulus meint damit das Evangelium. Er stellt das Gesetz der Sünde und des Todes, der mir normalerweise ausgeliefert sind, hilflos gegenüber mit dem Evangelium. Und er sieht in Vers 3, was dem Gesetz, was diesen 1000 Regeln unmöglich war, das sind nur 10 gewesen eigentlich, gell? Aber trotzdem war es unmöglich. Was uns unmöglich war, das hat Gott gemacht im Evangelium. Und er nennt das Evangelium da, um das es ja geht im Römerbrief. Er nennt das Evangelium das Gesetz des Geistes. Warum? Warum nennt er das Evangelium das Gesetz des Geistes? Weil der Geist das Evangelium in uns zur Anwendung bringt. Durch die Sündenerkenntnis, durch die Wiedergeburt und durch den Glauben. Ich bin schuldig, aber frei von aller Konsequenz für deine Schuld. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und das muss ich mir echt immer wieder sagen. Weil ich manchmal erschrick über meine eigene Sündhaftigkeit. Aber wir sind frei gemacht von den Konsequenzen der Verdammung. Und nicht nur das, sondern auch frei gemacht von der Macht der Sünde. Und das ist jetzt Vers 4. Wir wandeln nicht gemäß dem Fleisch, sondern es gibt eine Alternative. Und die Alternative heißt gemäß dem Geist, der in uns lebt. Wozu? Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Und was der Paulus damit sagt, ist nicht, dass wir jetzt perfektes Gesetz erfüllen können, sondern dass neues Leben möglich ist, Schritt für Schritt. Mit anderen Worten, wir sind der Sünde nur mal hilflos ausgeliefert. Die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit kann in uns erfüllt werden. Nicht von heute auf morgen in hundertprozentiger Perfektion. Aber mit Hilfe des Geistes Schritt für Schritt. Und der Paulus erläutert jetzt das in den nächsten drei Punkten, in den nächsten drei Konsequenzen des Lebens im Geist. Mir entgeht die Freiheit, die drin ist, frei von Verdammung, frei für Veränderung. Und jetzt kommt Punkt 2, das Leben im Geist macht uns zu neuen Menschen. Und das ist Vers 5 bis Vers 8. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und Paulus zeigt uns hier, dass es zwei Arten von Menschen gibt auf diesem Planeten. Zwei. Diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, das sind die, die von ihrer menschlichen gefallenen Natur beherrscht sind. Das sind Leute, die Jesus nicht kennen, die nicht in Jesus sind und die auch seinen Geist nicht haben. Die trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht, sprich ihrer sündigen Natur, in die wir alle hineingeboren sind. Und dann gibt es diejenigen, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, die ein Leben im Geist führen. Die trachten nach dem, was dem Geist entspricht, und das sind wir Gläubigen. Das sind Christen. Die Wesensart und Lebensart der ersten Art Menschen, die der Paulus Trachten des Fleisches nennt, führt in den Tod. Und zwar in den geistlichen und körperlichen Tod. Warum? Vers 7 und Vers 8 gibt uns die Erklärung dazu. Und das ist die ernüchternde Realität des menschlichen Zustandes, der Jesu Erlösung und Leben im Geist nicht kennt. Das ist der Zustand der Menschen, weil nämlich das Trachten des Fleisches, das in jedem Menschen drin steckt, ob er will oder nicht, Feindschaft ist gegen Gott. Und das bedeutet, dass ohne Jesus und ohne Geist jedwedes Trachten des Menschen in die Feindschaft mit Gott hineinführt, zwangsläufig. Weil ohne den Geist Gottes sich niemand dem Gesetz Gottes unterwerfen kann. Du kannst 1000 Regler aufstellen, um Gott zum Gefallen. Der Mensch kann in völlige Abstinenz gehen. Der Mensch kann in völlige Abgeschiedenheit gehen. In völlige Askese gehen, damit er nochmal sündigt. Aber es wird den Menschen nicht dort anbringen, wo Gott ihn hier möchte. Nämlich ihn zum Leben. Und sind Nächsten wie sich selber. Das ist unmöglich. Der Mensch kann viele Dinge gut machen. Der Mensch kann wirklich viele, viele gute Dinge tun. Und du kennst sicher Leute, die nicht gläubig sind, aber wirklich gute Leute sind. Aber Vers 18, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen, weil sie er nicht lieben können. Und nicht ihren Nächsten wie sich selber. Denn es gibt immer nagende Eifersucht, schwerende Ablehnung Stolze Einbildung, unehrliche Motive, egoistische Impulse, aufbegehrendes Verlangen, gottlose Gleichgültigkeit, lieblose Einstellungen und so weiter und so fort. Das Resultat des Trachtens gemäß Fleisch, gemäß der gefallenen Natur, ist der Tod. Weil wir Gott nicht gefallen können. Wir können uns Gottes Gesetz nicht selber unterwerfen und können Gott nicht gefallen, ohne das Lehrbar im Geist. Und das führt uns vor Augen, wie dringend nötig es ist, dieses Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, nämlich das Evangelium, oder? Wie dringend nötig der Mensch das hat. Weil egal wie fest er sich anstrengt, egal wie gut er seine Motive sieht, niemand kann Gott gefallen. Wir brauchen das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und schau mal Vers 9. Das betrifft jetzt uns. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wir haben das. Wir haben das Lehrbar im Geist. Und woher wissen wir das? Weil wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Umkehrschluss. Wer sein ist, hat auch den Geist. Und damit haben wir Gläubigen in Jesus auch dieses Leben im Geist. Du bist eine neue Kreatur. Das Trachten des Fleisches, das zu Tod und Feindschaft mit Gott führt, ist nicht die einzige Option, die wir haben. Es gibt eine Alternative. Und das ist das Trachten des Geistes in uns nach Leben und nach Frieden mit Gott. Nicht 1000 Gesetze oder Auflagen, sondern der Geist lässt uns trachten nach dem Leben und dem Frieden, der einem Gotteskind würdig ist. Und das ist ein Geschenk Gottes in uns. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nie hochnäsig werden und denken, wir haben es lehrbar husser, ein Lehrbar für Gott. Wir haben das nicht husser, wir haben das geschenkt gekriegt durch den Geist. Was tue ich also konkret, wenn ich nagende Eifersucht, schwerende Ablehnung, stolze Einbildung, all die Dinge, die ich vorher aufgezählt habe, alle die Dinge, die wir an uns selber auch entdecken, was tue ich denn, wenn die kommen? Bewahrt. Ich bekenne. Und sag Gott, Herr, du siehst heute Morgen meine rasende Ungeduld mit meiner Frau, mit meinem Kind. Um ein blanker Egoismus, der nur will, dass seine eigenen Ziele erfüllt werden. Meine völlige Ignoranz für die Bedürfnisse von meiner Kinder und meiner Claudia. Du siehst es, Herr, und ich bekenne das vor dir. Und ich erbitte für dir, dass du mir vergibst. Und ich danke dir, dass es eine Alternative gibt. Ich erbitte für dir, dass du mir die Alternative zeigst und dass du sie in mir wirkst. Nämlich Geduld und Liebe und Demut und Zurückhaltung. Und ich vertraue, Herr, dass du das wirken kannst in mir nächsten Sonntag, weil dein Geist in mir lebt, so wie du da siehst. Und dass du mir das Trachten danach schenkst, weil du da siehst und weil ich dir gefallen kann, weil du da siehst. Ist das nicht befreiend, dass das ein Ausgang ist, den ich nie kann aus dem katastrophalen Morgen heute? Aus dem Leben im Geist. Und das kannst du auch mit deinen Dingen, die dich schwierig dünken. Aber etwas haben wir noch vergessen, gell? Bef, wir sind erst bei Bef. Es fehlt nur das A. Das Agieren. Das heißt jetzt sowas, oder? Dass man ein Lehrbar im Geist hat. Das wirkt sich aus auf unser Handeln. Wir. Und das ist Punkt 3. Nämlich, dass beim Lehrbar im Geist der Geist mit uns in den Kampf zieht. Verse 12 und Vers 13. Der Paulus sagt, das ist Punkt 3, Vers 12, so sind wir also Brüder dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Es kommt eine Verantwortung mit, wenn ich plötzlich nur noch das tun kann, oder? Wenn ich plötzlich eine Wahl habe, dann hast du so eine Verantwortung. So sind wir also, ihr Brüder, ihr Geschwister, Steff, du bist dem Fleisch nur mal verpflichtet, gemäß dem Fleisch zum Leben. Du hast plötzlich eine Alternative und das bringt eine Verantwortung mit sich. Vers 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und das ist ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Was heißt jetzt das? Heißt jetzt das, dass wenn ich gemäß dem Fleisch lebe, nächsten Sonntag, dass ich dann mein Heil verliere? Heißt es das? Nein, das heißt das nicht. Sondern was der Paulus uns da sagen will, ist, dass das Leben gemäß dem Fleisch für uns Menschen grundsätzlich in den Tod hineinführt. Und dass es jetzt bedeutet für mich, dass ich eine Alternative habe, dass der Paulus da sagt, schon mal, es wäre doch völlig irrsinnig, jetzt so weiterzumachen wie vorher, wenn du eine Alternative hast, oder? Es wäre völlig irrsinnig, die in das Leben nach dem Fleisch inne zum Gier, das der Tod bringt für die ganze Menschen, wenn du eine Alternative hast, oder? Du hast eine Alternative. Du bist frei für Heiligung, Stefan. Frei für Veränderung. Dort agierst. Und aufpassen, nicht aus eigener Kraft. Und das sieht Vers 13 auch ganz, ganz deutlich. Was ist die Alternative zu einem Leben gemäß dem Fleisch? Er sieht, tötet die Taten des Leibes durch den Geist. Und das ist eine theologische Doktrine, eine Lehre, die man nicht so oft hört. Man hört oft Heiligung, ja, aber man hört nicht oft die Lehre von der Abtötung. Das ist die Lehre von der Abtötung und das ist die Kehrseite von der Heiligung. Die Heiligung zeigt uns, wonach wir streben sollen als Christen. Die Abtötung zeigt uns, was wir abtöten sollen in unserem Leben. Ja, das tut auch niemand munen, gell, dass man zum Christen als Killer wird. Aber der Paulus sagt, jetzt, wo ich die Sachen kenne in meinem Leben, die schwierig sind, jetzt nimm ich das Schwert in die Hand und töte die Sachen ab, in mir drin, nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Geist. Und da sehen wir so eine zweigeteilte Verantwortlichkeit. Auf der einen Seite habe ich die Verantwortung ab zum Töter. Er sagt, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, der Mund da ist Christus. Du tötest. Aber du tust es durch den Geist. Du kannst es nicht allein tun. Der Geist ist auch nicht einfach nur ein Werkzeug, das du handhaben kannst, wie du willst. Der Geist ist eine Person. Das heißt, wenn du das abtöten willst in dir, was nicht gut ist in deinem Leben, dann redest du mit Gottes Geist drüber. Und da sagst du, Jesus, danke, dass du mir den Geist gehörst. Und ich bitte dich, dass du in mir hilfst, das abzutöten, was nicht gut ist. Nicht durch Regeln. Ja, das ist der große Unterschied. Leute, die wirklich ein geheiligtes Leben möchten, du kannst das nicht durch Regler. Das geht nicht. Du kannst das nicht durch Regler so wie die engen, dass du nur mal sündigen kannst. Das geht nicht. Askese oder Absonderung, Abstinenz. Das sind alles Regler, mit denen wir probieren, zum Dinge aus unserem Leben loszuwerden. Das geht nicht. Du brauchst nicht Askese, Abstinenz, du brauchst Abtötung. Und das macht der Geist. Der Geist leitet dich dazu, Dinge aus deinem Leben zu verbannen und du merkst es auch, oder? Dir fällt es auf als Christ. Der Geist stupft dich immer wieder an mit Sachen, die du aus deinem Leben draussen hier sollst. Entweder für eine Zeit, zum seinen Platz verwiesen oder dauerhaft, aber nicht als Regel. Es kann heißen, du verzichtest auf Dinge, die du zu dir nimmst regelmäßig. Oder besuchst. Dinge, die du besuchst, wo du reingehst, Dinge, die du kaufst, die du anschaust. Und jeder von uns hat im Moment wahrscheinlich etwas, wo er das Gefühl hat, wo der Geist uns vielleicht anregt, Stefan, vielleicht musst du das anschauen. Vielleicht musst du auf das verzichten. Vorsicht, nicht als Regel, sondern in der Kraft des Geistes angetrieben. zum Dinge abtöten, die in meinem Leben nicht gut sind. Nicht mehr dieses tue oder jenes tue oder das kaufe oder das konsumiere. Vielleicht ist es der Heilige Geist in dir, der da wirksam ist. Und ich weiß, wir Christen entschuldigen uns manchmal, dass wir sagen, nein, ich will aber nicht gesetzlich werden. Ja, wenn der Geist die anstupft, zum etwas loswerden, dann ist das nicht gesetzlich. Dann ist es das Lehrbar im Geist, das dich anleitet, nah zum Säger. Und du machst nicht ein Gesetz draus, vor allem nicht für andere. Der Geist redet zu mir wahrscheinlich anders als zu dir. Der Geist zählt bei mir zu Sachen an, bei denen er zu dir geruht ja auch, weil es für dich kein Problem ist. Und darum kann ich kein Gesetz aus dem machen. Ich kann nicht dir sagen, du musst aufhören, Fernsehen schauen, wenn das für mich ein Problem ist. Das musst du selber wissen. Der Geist wird es dir selber sagen. Und wir sagen, was der Unterschied ist zwischen Gesetzlichkeit und Lehrbar im Geist. Der Geist, der das Schwert in die Hand gibt und sagt, komm, jetzt gehen wir das an. Gehen wir das an. Und es ist nicht Gesetzlichkeit, sondern es ist Gott, der dich persönlich an der Hand nimmt, als sein Kind. Und sagt, komm Stefan, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. In deinem Lehrbar. Ich führe dich dort an, wo Lehrbar und Friede herrscht. Für dich in Lehrbar. Lassen wir uns auch nicht zürden für Gott. Lassen wir uns auch nicht zürden für Gott. Wir sehen einerseits die persönliche Hand von unserem wunderbaren Gott und andererseits sehen wir auch, dass es für uns, dass das Agieren ein Gehorsamsschritt ist in die Richtung. Der Geist also führt uns in die Freiheit, dass wir sagen können, so gibt es nun keine Verdammnis mehr. Und der Lehrbar in Heiligung ist möglich. Ich muss nicht bleiben, wer ich bin. Das war Punkt 1. Punkt 2, der Geist erneuert uns. Er schenkt uns das Trachten, er macht ein neuer Mensch aus uns. Drittens, der Geist kämpft mit uns. Wir sind nicht hilflos ausgeliefert, es gibt Schritte vorwärts. Und das sind die ersten drei Punkte für ein Leben in Gewissheit, Zuversicht, Hoffnung, Geborgenheit und Sicherheit als Christ. Laut Römer 8. Und dann gibt es noch den vierten Punkt. Und das ist der letzte, das ist der Geist versichert uns, dass wir Gottes Kinder sind. Vers 14 bis 17. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist versichert uns, dass wir Kinder Gottes sind und das in mehrfacher Hinsicht. Wenn der Geist dich antreibt, Dinge in deinem Leben abzutöten, wenn du Überführung von Sünde erlebst, wenn dir klar wird, wo dein Leben Veränderung nötig hat, dann ist das kein gefährlicher Schuss vor dem Bug vor Gott. Das fühlt sich manchmal so an, oder? Manchmal fühlt sich so wie ein gefährlicher Schuss vor dem Bug vor Gott, der sagt, jetzt und denn. Verlierst du ihn heil? Nein. Sondern es ist Gottes Vaterhand, die dich führen will. Gottes väterliche Hand, die dich als sein Kind an die Hand nimmt. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Wenn du die Erfahrung machst, dass Gott die korrigiert in deinem Leben, die überführt und dir Umkehr aufzeugt und dich warnt, dann ist das kein Schuss vor dem Bug, dann ist das ein Zeugnis dafür, dass der Geist Gottes in dir lebt. Und dass du ein Kind Gottes bist. Das ist eine normale Erfahrung für uns Kinder Gottes, dass Gott uns korrigiert und Dinge aufzeigt, die falsch laufen. Der Geist bezeugt uns unsere Gotteskindschaft durch die Heiligung in unserem Lehrbar, durch Korrektur, in die er uns ständig hineinführt. Gott ist dran an dir. Da kannst du ermutigt sein, nicht entmutigt sein. Wenn du etwas siehst, wo du denkst, boah, da muss ich mein Lehrbar ändern, dann sei ermutigt dadurch, dass der Geist dir das aufgezeigt hat. Und verliere den Mut nicht, das ist ein Zeichen für deine Gotteskindschaft. Weil der Geist in uns wirkt und wir kennen darum eines nicht, nämlich Furcht. Selbst wenn wir in einem Moment für unsere eigene Sündhaftigkeit erschrecken, wir kennen keine Furcht als Kinder. Warum nicht? Vers 15. Weil wir nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir uns fürchten müssten, sondern einen Geist der Kindschaft. Und das heißt, dass immer, wenn der Geist in unserem Leben wirkt, dann wird er uns niemals vor Gott wegtrieben aus Angst. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil tun wir. Und das ist auch das Wirken des Geistes. Das ist schon, was das Gegenteil ist. Ende Vers 15. Wir rufen, aber Vater. Lieber Vater. Papa. Hilf mir. Und danke, dass du an mir dran bist. Und dass du mir jetzt gerade an deine Hand genommen hast. Und vielleicht sind wir total überwältigt, gell, mit einer Sache in unserem Leben, die wir einfach nicht in den Griff kriegen. Der Berg ist so groß. Und wir können den nicht überwinden. Vielleicht reagieren wir auf den Stupf vom Geist mit Zweifel darüber, ob Veränderung überhaupt möglich ist. Oder vielleicht mit Unsicherheit darüber, was das für die und dein Umfeld bedeutet. Ob dein Umfeld das verdreht, wenn du die plötzlich veränderst. Oder ja, was auch immer es sein kann. Aber immer wird der Geist dir helfen, in erster Linie so zu reagieren. Nämlich seine Vaterhand zu nehmen und zu sagen, aber Vater, Herr, nimm du mich da durch. Der Geist ist es, der dich nah an Gottes Hand hält. Die Tatsache, dass deine Reaktion auf Gottes Heiligung nicht Rebellion ist, sondern Zuflucht beim Vater, zeugt, dass du ein Kind Gottes bist. Und ja, manchmal rebellieren wir kurz. Schau, oder? Aber wenn die Rebellion sich in einer Zuwendung zu Gott umkehrt, ist es ein Zeugnis dafür, dass du Gottes Kind bist. Die Kara muss auch viel Kurskorrekturen für ihren Papa über sich ergehen lassen momentan. Und das ist auch nie einfach für sie. Und oft reagiert sie zuerst rebellisch. Ja, haben sie sicher mal schon am Boden liegen gesehen oder so. Und schreien. Oft reagiert sie zuerst so, aber es blieb nie dabei. Nie. Es blieb nie dabei. Wo endet das immer, wenn ich die Geduld aufbringen kann? Es endet nie bei angstvoller Rebellion, bei Ära. Sondern es endet immer mit Zuflucht beim Papa. Und dem Trost, der seine Meinung nicht geändert hat. Aber trotzdem. Und das zeigt, dass sie mein Kind ist, oder? An dem erkennt man, dass ich ihr Papa bin. An dem erkennt man, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist führt uns seine Kinder am Ende immer dort an, dass wir Papa sagen können zu Gott. Er führt uns ans Vaterherz Gottes. Im Angesicht von dem Sündenberg, der vielleicht vor uns liegt. Oder der Veränderung, die mir einfach nicht zustande bringen, flüstern wir Papa und nehmen seine Hand. Der Geist gibt so Selbstzeugnis unserem Geist, Vers 16, dass wir Gottes Kinder sind. Er führt uns nicht wider Willen in die Arme Gottes, sondern lässt uns wie ein Kind hinlaufen zu dem, der uns in seiner väterlichen Liebe angenommen hat. Ich muss Schluss machen. Es ist einfach zu viel drin in dem Kapitel 8. Es fällt immer noch was bei B wahr. Nämlich das Dö. Das Danke. Können wir Gott nicht Danke sagen? Dass wir alle Lehrer im Geist haben und kennen. Und nicht wieder in Gesetzlichkeit rein müssen. Oder in die Furcht vor Heilsverlust. Sondern dass wir sagen können, so gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und es gibt Veränderung. Durch Gottes Geist in unserem Leben. Und es gibt uns Gewissheit, Zuversicht, Hoffnung, Geborgenheit und Sicherheit. Und schau nicht auf all die Veränderungen, die du brauchst in deinem Leben. Weißt, ich kann auch alles auf einmal im Blick hier, wo ich Veränderung brauche als Stefan. Und dann verliere ich den Mut. Schau mal einfach nur aufs Hüt. Schau einfach nur auf das Hüt, wo der Geist dich antreibt. Hüt, einen Schritt der Veränderung zu setzen. Schau nur auf Hüt. Du musst gerne nicht weiter schauen, als nur auf Hüt. Jesus hat selber gesagt, die Sorgen vor einem Tag sind genug. Du musst dir nicht über den nächsten Tag sorgen. Gang einfach heute deinen einen Schritt mit Gott, nur einen Schritt mit Gott, durch seinen Geist. Und morgen der Nächste. Musst du dir noch gerne verkopfen. Und übermorgen der Nächste. Und so wirst du Heiligung erleben. Heute einen Schritt mit Gott. An seiner guten Hand. Wir danken dir, Vater im Himmel. Aber Vater, lieber Papa, dass du uns an deine Hand nimmst.
und dass es kein Verdammnis gibt für die, die in deinem Sohn Jesus sind. Ich will dir Danke sagen, dass du uns an deine Hand nimmst und ane führst in Leben und Frieden durch das Trachten nach deinem Geist. Herr, dass unser fleischliches Leben, unser Leben gemäß der sündhaften Natur nicht nur die einzige Option ist, die wir haben, sondern dass du Alternative geschaffen hast durch den Geist. Herr, lass uns hören auf das, was du sagst in deinem Wort, das den Geist inspiriert hat, das uns zurechtweist und ermahnt und erbaut und die nächsten Schritte aufzeigt. Lass uns im Vertrauen einfach den einen nächsten Schritt mit dir gehen. Und danke, dass du uns morgen der Nächste zeigst und übermorgen der Übernächste. Und so Schritt für Schritt mit uns vorwärts gehst. Herr, danke, dass du uns nicht überforderst. Herr, lass uns das abtöten in unserem Leben mit deiner Hilfe, mit deinem Schwert des Geistes, das dein Wort ist. Und lass uns gemeinsam vorwärts gehen als deine Kinder. Danke, dass du Veränderung schaffst. Und dass wir in dir wahrhaftig neues Leben haben. Oh, jetzt schon. Durch deinen Geist. Amen. Amen.